Sie sind die stille Macht. Die Architekten der Agenda. Die Männer und Frauen, die flüstern, wo der Präsident brüllt. Es ist der 9. Mai 2025. Hartford, Connecticut. Der Wissenschaftler Saif Khan hat gerade einen kleinen Sieg errungen. Er verlässt den Gerichtssaal, seine Frau an seiner Seite. Überglücklich. Doch draußen am Aufzug warten sie schon. Männer in Zivil.
Eine Gruppe Männer ging plötzlich auf mich los.
Volle Panik. Er rennt. Doch es ist zu spät. Die Männer identifizieren sich nicht. Sie greifen an. Saif wird getasert. Fällt hin, schlägt mit dem Kopf auf. Er ist eine von tausenden Zielscheiben in einem unsichtbaren Krieg. Einem Krieg, geführt von einem inneren Kreis im Weißen Haus, dessen Agenda weitreichende Konsequenzen hat. Für Migranten, für Beamte, für Studenten. Wer sind Trumps Einflüsterer? Wie groß ist der Einfluss dieses Inner Circle? Und was haben diese Menschen noch vor mit den Vereinigten Staaten?
Hören, staunen, verstehen. Der Galileo-Podcast.
Willkommen zu einer neuen Folge des Galileo-Podcasts. Mein Name ist David Hahn. Wir tauchen heute ein in die Machtzentrale der Vereinigten Staaten. Wir fragen, wer sind Trumps Einflüsterer? Wie groß ist der Einfluss des Inner Circle? Und was haben diese Menschen noch vor mit den Vereinigten Staaten? Ein Mann, den viele wahrscheinlich gar nicht auf dem Schirm haben, ist dem Präsidenten besonders nahe. Stephen Miller. Offiziell ist er Vize-Stabschef. Doch der 40-Jährige hat so viel Macht wie sonst kaum jemand im Weißen Haus. Miller war Redenschreiber während der ersten Amtszeit Trumps. Jetzt ist er der Architekt der radikalen Antimigrationspolitik der Regierung.
Kongress und Verfassung sagen eindeutig, dass man Eindringlinge und illegale Einwanderer schnell und ordnungsgemäß ausweisen kann. Unser Präsident weiß das und hat unser Land gerettet.
Millers Ziel ist klar. Jedes Jahr 1 Million Migranten abschieben. Um so eine Abschiebewelle durchzusetzen, hält Miller die Einwanderungsbehörde ICE dazu an, Migranten massenhaft zu verhaften. Sogar vor Gerichtssälen. Der Afghane Saif Khan hat es am eigenen Leib miterlebt. 9. Mai 2025. Hartford, Connecticut. Der 32-jährige Wissenschaftler hat einen Gerichtstermin. Er lebt seit seinem 16. Lebensjahr in den USA und beantragte nach seinem Studium in Yale Asyl. Nach 8 Jahren des Wartens entscheidet er sich zu klagen.
Ich befand mich in einer Art juristischem Niemandsland. Ich bin vor Gericht gegangen, um die Einwanderungsbehörde zu zwingen, eine Entscheidung in meinem Fall zu treffen. Formell muss man dazu in den USA die Generalstaatsanwältin verklagen. Also habe ich Pam Bondi verklagt.
Die Anhörung läuft erstmal positiv. Doch als er zusammen mit seiner Frau den Gerichtssaal verlässt, passiert es.
Wir gingen hinaus zum Aufzug und meine Frau und ich waren überglücklich. Doch plötzlich stand da eine Gruppe Männer, die mich ins Visier nahmen. Die hatten schon so einen bedrohlichen Blick drauf. Das flößte mir Angst ein. Dann stürzten sie auf mich zu. Die hatten keine Uniformen, keine Ausweise. Sie haben sich nicht identifiziert. Es war einfach eine Gruppe Männer, die auf mich losging. Ich rannte los, voller Panik und Adrenalin, zurück zum Gerichtssaal. Kurz bevor ich die Tür erreichte, wurde mein Körper plötzlich starr. Ich fiel nach hinten, schlug mit dem Kopf auf und verlor das Bewusstsein.
Saif war von Vollzugsbeamten der Einwanderungsbehörde ICE mit mehreren Tasern gelähmt worden. Vom Krankenhaus geht es direkt in die Abschiebehaft.
Ich hatte große Angst, einfach in ein Flugzeug gesteckt und zurückgeschickt zu werden. Dann würden sie mich den Taliban ausliefern. Und die Taliban würden mich hinrichten. Und das ist dann das Ende?
Saifs amerikanische Frau Naomi war an dem folgenschweren Tag im Gericht mit dabei.
Ich dachte, das kann doch nicht in den Vereinigten Staaten passieren. Es muss ein Verwaltungsfehler sein. Als wir morgens losfuhren, saß er noch am Steuer. Auf dem Rückweg fuhr ich allein, mit seinen Sachen auf dem Beifahrersitz. Dieses Gefühl wünsche ich niemandem. Es ist furchtbar.
Der Afghane sitzt ohne konkrete Anklage im Abschiebeknast.
Die meisten kamen direkt von Baustellen. Die waren noch in Malerklamotten. Dachdecker. Es waren einfach Arbeiter. Ich habe dann aufgeschrieben und weitergegeben, was sie so brauchen. Einer meinte, er braucht eine Lesebrille. Ein anderer konnte wegen einer Operation nicht ins obere Bett steigen.
Dank eines bestens vernetzten Anwalts kommt Saif nach 3 Wochen gegen Kaution wieder frei. Ein Ausnahmefall. Doch die Frage bleibt, was steckt hinter dieser anscheinend brutalen Abschiebepolitik von Stephen Miller?
Natürlich, gefährliche Leute auszuweisen, finde ich auch richtig. Aber Menschen, die sich an die Gesetze halten, die arbeiten, Steuern zahlen, etwas zur Gesellschaft beitragen, die Familie hier haben, Kinder, die hier geboren sind, die abzuschieben, das ist doch keine gute Einwanderungspolitik.
Zehntausende andere Migranten sitzen unterdessen in Abschiebehaft. Wenn Miller mit seiner Politik so weitermachen darf, werden in den nächsten Jahren Millionen weitere folgen. Stephen Millers Vorgesetzte ist Susie Wiles, Donald Trumps Stabschefin.
Sie hat gezielt ein ganz loyales Umfeld um ihn herum aufgebaut. Im Weißen Haus herrscht heute viel weniger Chaos als je zuvor. Und ich glaube, das liegt zum großen Teil an ihr.
Susie Wiles überwacht die Abteilung für Regierungseffizienz. Ein Schattenministerium, das den Staatsapparat verschlanken soll.
Das hat bei ihm diesen Drang ausgelöst in der zweiten Amtszeit. Naja, im Grunde genommen mit der metaphorischen Kettensäge durch die ganze Regierung zu gehen.
Fast 300.000 Beamtenjobs werden bis Jahresende abgebaut. Unter anderem ihre Stelle, Sabrina Valenti. Ehemalige Wissenschaftlerin bei der amerikanischen Wetterbehörde NOAA.
In dieser E-Mail steht, hiermit teilen wir Ihnen mit, dass wir Sie aus Ihrer Position entlassen. Ab der zweiten Zeile wird's absurd. Da steht, ich sei am 22. Juli 2023 als Forschungsbiologin eingestellt worden. Ich war nie Biologin. Bio war mein schlechtestes Fach in der Schule, obwohl ich mich für Umwelt und Lebensräume interessiere. Das ist Copy and Paste. Jeder bei uns hat genau denselben Brief bekommen. Bei manchen stand nicht mal der Name drin, bei manchen nicht, welche Position sie angeblich hatten.
Die Entlassung ist hart für Sabrina. Die Konsequenzen treffen alle Amerikaner.
Die Behörde braucht zum Beispiel jemanden, der dafür sorgt, dass Geld nach Louisiana fließt, um die Küste zu retten. Dort verschwindet jede Stunde ein ganzes Footballfeld Land. Wenn man die Person feuert, die dafür sorgt, dass dieses Geld ankommt, hat man ein Problem. Und die Hurricane-Saison läuft schon. Bisher waren es 3 Wochen ohne was. Aber da folgen noch Monate.
Sabrina will auf diese Missstände aufmerksam machen. Jede Woche geht sie deshalb zum US-Senat.
Hier sind Menschen, die bei der Gesundheitsbehörde arbeiten. Die melden, wenn bei einem Medikament plötzlich Nebenwirkungen auftauchen. Leute, die Gelder organisierten für Essen auf Rädern oder für Erwachsene mit Behinderungen. Im Grunde ist hier alles da, was einen Staat gut macht. Wir wollen den Senatoren sagen, ihr habt diese Kürzungen zugelassen. Das schadet den Menschen in euren Bundesstaaten. Was wollt ihr dagegen tun?
Ihre Strategie? Senatoren auf dem Weg zum Mittagessen abfangen.
Bitte kämpfen Sie weiter für uns, vor allem für NOAA.
Natürlich.
Was sagen Sie zu den Entlassungen? Wir sorgen uns wegen der Hurricane-Saison.
Ich auch.
Werden Sie Leute wieder einstellen, die Tornado-Vorhersagen in Ihrem Bundesstaat machen? Nein? Sie finden es okay, wenn Ihre Wähler sterben? Wir haben mit Ihren Mitarbeitern gesprochen. Die waren sehr hilfsbereit. Danke für Ihre Unterstützung, das hilft uns sehr.
Etwa 20% der gefeuerten Beamten sind wieder eingestellt worden.
Sabrina allerdings nicht.
Ich habe keine Hoffnung, dass ich meinen Job unter dieser Regierung zurückbekomme. Ich würde unglaublich gerne in 3,5 Jahren zu NOAA zurückgehen. Aber das ist ein großes Vielleicht. Keine Ahnung, was bis dahin passiert. Aber ich weiß ganz sicher, dass auf dem Sofa sitzen gar nichts bringt. Also versuche ich, etwas Krach zu schlagen und schau, ob es klappt.
J.D. Vance, Trumps Vize, wurde lange belächelt. Doch inzwischen hat er eine klare Agenda: die Linke in den USA zu bekämpfen.
Ich glaube, er würde mich ermutigen, ehrlich zu sprechen. Das Böse ist noch immer unter uns. Man darf es nicht übersehen, nur um einer trügerischen Harmonie willen. Man muss es ansprechen, offen, ehrlich und als die Krankheit erkennen, die es ist.
Die Krankheit. Das ist die linke Bewegung in den USA. Vance ruft dazu auf, Menschen bei Arbeitgebern zu melden, die sich negativ über rechtskonservative Influencer äußern.
Ihm hat tatsächlich gefallen, was Trump in seiner ersten Amtszeit gemacht hat. Vance sieht Trump als Reformisten, als jemanden, der die Partei verändert hat, in eine Partei für die Arbeiterklasse, für die vergessenen Männer und Frauen, wie Trump sie nennt. Menschen, für die es in den vergangenen Jahrzehnten nicht gut gelaufen ist.
Dank seiner Nähe zu diesen Wählern holt Trump Vance als Vize ins Boot. Er gilt als klarer Favorit auf die Nachfolge von Trump. Ein weiterer Mann im inneren Kreis. Außenminister Marco Rubio. Er hat sich die Elite-Unis vorgeknöpft. Vor allem Harvard.
Sie sagen im Grunde, die Universitäten sind total woke geworden und völlig übergeschnappt mit ihren Diversifizierungsprogrammen. Das ist so der offizielle Grund, warum die Regierung jetzt gegen sie vorgeht. Der eigentliche, länger spielende Grund ist, sie sehen Unis seit jeher als linke Institutionen und sie wollen sie disziplinieren.
Nach Pro-Palästina-Demos werfen Rubio und andere Harvard den Hang zum Antisemitismus vor. Der Außenminister ordnet eine Visumspause an. Betroffen 6.800 internationale Studenten. Auch der Deutsche Michael Gritzbach.
Das war schon ein ziemlicher Schock, weil man hat sich hier gewissermaßen ein Leben aufgebaut. Man hat hier seine Freunde, man hat seine Kontakte, man hat sich Ziele gesetzt, wo man auch hingehen möchte. Und auf einmal heißt es, naja, mit dem Visum kannst du nicht mehr einreisen.
Michael kann nur dank einer einstweiligen Verfügung weiter studieren. Ist Harvard zu links geworden?
Die Universität, wie die meisten Universitäten auch in Deutschland, ist vergleichsweise links der Mitte. Aber nicht zu dem, in dem Level, wie es oft beschrieben wird. Also es gibt trotzdem rechtere Stimmen. Ich bin selber konservativ, ich bin bei der CDU und bei der Jungen Union. Dementsprechend, nicht alle hier denken gleich, aber man hat halt eine Mehrheit, die klassisch jung, liberal, erstmal linker denkt. Aber wir können unsere Meinungen oft äußern. Wir haben hier offene Diskussionen. Es wird sogar sehr gewertschätzt. Also es werden Leute aus dem Trump-Team eingeladen für Diskussionen, weil man sagt, das sind die spannendsten Events, die wir haben.
Die Unsicherheit ist groß. Der 20-jährige Alfred Williamson aus Wales hatte Sorgen, nicht mehr einreisen zu dürfen. Trump äußerte sich zu ihm.
Ich habe es gesehen, da will ein netter Student aus Großbritannien in Harvard weiter studieren. Ich habe ihn mir angeschaut, er schaut gut aus für mich.
Alfred sieht darin eine diskriminierende Haltung.
Er hat ein Bild von mir gesehen. Ich bin weiß, blond, habe blaue Augen, bin männlich und komme aus Großbritannien. Leute wie mich wollen sie hier offenbar haben. So sollen internationale Studenten aussehen. Und das ist ganz ehrlich eine diskriminierende Haltung, die zeigt, dass er keine Menschen hier will, die nicht so aussehen wie ich.
Die Zahl der Studentenvisa ist bereits um 22% zurückgegangen. Alfred sieht eine düstere Zukunft für die US-Unis.
Mir ist egal, wie großartig Harvard ist, wenn ich das Gefühl habe, dass mich ICE jederzeit von der Straße holen und abschieben kann. Ich glaube, so denken im Moment viele Internationale. Die überlegen sich zweimal, ob sie überhaupt noch in die USA gehen, egal wie gut die Unis hier sind. Dann gehen sie eben nach Großbritannien, nach Europa oder sogar nach China. Das wird die alleinige Schuld dieser Regierung hier in Amerika sein.
Im ganzen Land weht seit der zweiten Amtszeit von Trump ein anderer Wind. Das liegt am Präsidenten selbst, aber auch an den teils extremen Ansichten seines inneren Kreises, auf den sich Trump immer mehr verlässt. Der unsichtbare Krieg hat längst begonnen. Wir leben in spannenden Zeiten. Falls ihr Lust habt, noch mehr über die Hintermänner von Donald Trump und die Hintergründe seiner MAGA-Bewegung zu erfahren, Die gesamte Reportagereihe Das Regime findet ihr kostenlos in der Galileo Mediathek auf Join. Mein Name ist David Hahn. Bis zum nächsten Mal.
Hören, staunen, verstehen. Der Galileo Podcast.